Hallo und herzlich willkommen bei den Pin-Up-Docs. Heute mal wieder zu einer Sonderfolge. Hallo Torben.
Ja, hallo Johannes.
Und wir begrüßen wieder unseren Special Guest heute, Justus. Ihr kennt ihn sicherlich schon aus dem Traumatic Cardiac Arrest Podcast. Und wir freuen uns sehr, Justus, dass du heute wieder mit uns ein wenig über Reanimation reden willst. Oder wie du selber sagst, Reanimation und was die Leitlinien uns vielleicht auch nicht sagen.
Genau, ja, moin, danke für die Einladung. Es freut mich, wieder hier zu sein. Diesmal bin ich auch in Berlin. gestern noch im Olympiastadion gewesen. Das Spiel war so semi gut, um ehrlich zu sein. Wurde auch Pyrotechnik gezündet wieder. Die Schalker-Fans.
Die können sich nicht benehmen. Aber du kommst ja gebürtig aus der Gegend. Also Entschuldigung, nicht aus Schalke, aber...
Entschuldigung. Ich komme ursprünglich aus einem Ort zwischen Gelsenkirchen und Dortmund. Das heißt, bei mir auf der Schule war das immer so... Dass ich mich quasi, also es gab 50% Dortmund-Fans, 50% Schalke-Fans und ich musste mich irgendwie entscheiden und habe dann damals Hamburg gewählt und es ist ja nicht so gut gegangen, aber ja, ich bin jetzt auch nicht so ein Riesenfußball-Fan, ja.
Aber wenn man Hamburg-Fan spricht, Hannover und Hamburg, ist man ja irgendwie Bruder im Geiste oder Leidensgenosse.
Das stimmt.
Ja. Naja. Gut, wir wollen hier keinen Fußball-Podcast machen, obwohl das sicherlich auch spannend wäre.
Wir könnten unsere Hörerschaft erweitern dadurch wahrscheinlich.
Pin-Up-Docs, der Fußball-Podcast. Nein, wir wollen über Medizin reden und möglichst viel über Evidenz. Erstmal ist eine schöne Gegebenheit, nachdem wir unseren Traumatic Cardiac Arrest Podcast aufgenommen hatten, hatte ich die Situation, dass bei einer normalen Reha, also keiner traumatischen, eine Patientin einen Spannungspneumothorax entwickelt hat und ich den entlastet habe. Und in dem Moment, wo ich nur eine Thorakostomie ohne Schlauch Einlage gemacht habe, musste ich kurz an Justus denken und dachte, ach gut, dass man da mal drüber gesprochen hat. Also vielen Dank an dieser Stelle, Justus.
Ja, coole Sache. Wie hast du das denn gemerkt mit dem Spannungspneu?
Ja, die Reha lief eigentlich gut. Wir haben nach 10 Minuten, also erst Telefonreha durch die Leitstelle angeleitet, dann sind wir dazugekommen, 10 Minuten und 2 Milligramm Adrenalin und dann hatten wir ROSC. Vorher haben wir vom RTW war schon eingelegt, der Larynx-Tubus. Und dann habe ich die noch in der Wohnung umintubiert. Und dann haben wir sie in den RTW gebracht. Und im RTW habe ich plötzlich gedacht, ach Mist, der Zugang ist para, weil da die Haut so gespannt und komisch aussah. Hm. Und dann fasse ich da drauf und dann merke ich das Knistern von dieser Verpackungsfolie und denke, Mist. Und dann einmal kurz den Thorax und das Gesicht beziehungsweise den Hals angeguckt und hatte die halt ein schönes Hautemphysem. Und dann war ja eigentlich schon relativ klar, was passiert ist. Dann auf die Beatmungsdrücke geguckt und ja.
Also so ein schönes Hautemphysem, als die Patientin, die ich dann im Schockraum abgenommen habe, habe ich schon lange nicht mehr gesehen, muss ich sagen. Also ja. Bis in die Zehen.
Ja, eigentlich. Das war wirklich eindrucksvoll. Aber es muss man auch sagen, also so Schockraumversorgung, das läuft ja dann einen Tag mal gut und einen Tag mal schlecht. Und in dem Moment kam ich in den Schockraum und guckte in Gesichter, wo ich ganz genau wusste, das wird dieses Mal funktionieren.
Weil du Johannes gesehen hast, ja, schleimlich so.
Ja, jetzt wird es langsam ein bisschen eklig.
Nein, aber ich wollte nicht rumschleimen. Ich glaube, die Leute hören diesen Podcast gar nicht, aber es war wirklich, das kennt man ja so, man ist so Kollegen, wo man einfach weiß, das ist eine Wellenlänge. Naja, gut.
Also jetzt hast du ganz viel erzählt und jetzt können wir auch ganz viel darüber gleich sprechen. Genau. Weil ist denn alles, was wir so gemacht haben, evidenzbasiert und empfohlen oder wollen wir darüber jetzt mal diskutieren, was das überhaupt ist?
Ja, also steht ja alles in den Leitlinien drin, ne?
Ja, da muss es ja richtig sein, oder Justus?
Da haben wir jetzt schon vor dem Podcast ja kurz drüber gequatscht, dass ich es immer witzig finde, wenn man versucht, mit anderen Leuten über Reanimation zu reden, insbesondere Reanimation, und man kriegt dann als Antwort, ja, aber das steht auch in den Leitlinien drin. Aber das Interessante ist ja, dass in den Leitlinien auch Evidenzgrade und Empfehlungsgrade präsentiert werden, und das ist eigentlich das Wichtigste und das sollte man auf jeden Fall lesen.
Genau, man muss sich angucken, wie stark ist die Empfehlung beziehungsweise wie stark ist die Evidenz dahinter. In Leitlinien steht ja ganz viel drin, was man machen könnte. Wir haben, beziehungsweise Justus hat einen schönen Vergleich dazu gebaut. Möchtest du ihn einmal?
Ja, das war Gruppenarbeit, würde ich sagen.
Ja, das war, man muss das so erklären, wir haben überlegt, wie können wir das plastisch darstellen, und dann haben wir erstmal 5 Minuten lang alle angeschwiegen, weil alle ganz konzentriert gedacht haben. Das war ganz unangenehm. Ja. Ich mag das immer nicht, wenn keiner redet.
Ja, aber jetzt sind wir mit einem schönen Vergleich rausgekommen. Und zwar, ne, wenn man sich nur die Leitlinien anguckt und nicht die Evidenz- und Empfehlungsgrade, dann ist das so, als wenn man vom Fünfer springt im Schwimmbad und man weiß nicht, wie viel Wasser im Becken ist.
Das würde ja auch keiner tun, eigentlich, oder? Also mancher vielleicht, aber so grundsätzlich erstmal nicht.
Genau, damit ihr das alles mal nachlesen könnt und wir euch jetzt hier nicht verschiedene Grade erklären müssen. Wir haben das alles in die Shownotes gepackt, die unterschiedlichen Empfehlungsklassen und Evidenzgrade, die in den AHA-Leitlinien erwähnt sind. Guckt einfach mal drüber und wir werden das dann auch im Laufe des Podcasts immer mal wieder erwähnen.
Genau, wir wollen einfach nur euer Bewusstsein schärfen dafür, dass nicht automatisch jede Empfehlung, die in den Leitlinien steht, eine starke Empfehlung ist, sondern wenn es empfohlen wird, heißt das regelhaft eigentlich nur, dass es der Vorteil größer ist als das Risiko, manchmal noch nicht mal das, sondern auch das Risiko kann höher sein als der Vorteil, und dass auch die wissenschaftliche Studienlage dahinter nicht zwingend so gut sein muss, wie man das vielleicht erwarten würde, weil es in einer Leitlinie steht.
Genau, und auch, dass die Evidenz und die Empfehlungsgrade ja bezogen sind auf bestimmte Dinge, da kommen wir später drauf zu sprechen, wenn wir über Medikamente uns unterhalten. Zum Beispiel sind viele Evidenz- und Empfehlungsgrade ja bezogen auf Anzahl an ROSC, also wie oft kriege ich meinen Patienten wieder, aber nicht wirklich, wie geht es dem Patienten danach? Also was ist das neurologische Outcome? Kann er wieder rumlaufen, hat er eine gute Lebensqualität oder ist er auf eine dauerhafte Pflege angewiesen?
Ja, ganz, ganz wichtig. Also ist ja immer das Stichwort patientenorientiertes Outcome, ne? Also was will der Patient? Dem Patient ist wahrscheinlich egal, ob er mal ROSC hatte. Der Patient möchte möglichst wieder selbstständig sich selbst versorgen und nicht in einem Heim an die Decke gucken.
Genau. Und damit wir das auch bestmöglich realisieren können, sollten wir vielleicht erstmal darüber sprechen, was überhaupt wirklich ein sicheres oder besseres Outcome bringt. Und da sind eigentlich die Basismaßnahmen, oder liegt da falsch?
Genau, also ich denke, das sollte man einmal betonen, was wirklich nachgewiesenermaßen zu einem besseren Outcome führt für den Patienten, ist kardiopulmonale Reanimation, also Thoraxkompression, High Quality CPR, wie es immer so schön heißt. Aber was ist denn High Quality?
Tja, was ist so High Quality? Frequenz? Habe ich mal gelernt, 100 bis 120 pro Minute.
Staying alive.
Ordentlich entlasten, Drucktiefe. Justus, was würdest du sagen, wie tief muss das sein?
Ja, bis auf den Boden, oder?
Ja, bis man die Wirbelsäule richtig merkt.
Genau, also ja, sind ja so 5 bis 6 Zentimeter und vor allem gut entlasten danach. Also nicht nur drücken, sondern auch wieder andere Richtung.
Genau, und das ist, dann gibt es noch den Punkt, und das finde ich ist immer schön, wenn man Videoanalyse zum Beispiel beim ACLS-Kurs macht oder so, das ist wirklich wichtig, man muss Pausen minimieren, und man merkt ganz schnell, wenn sich einer im Airway-Management zum Beispiel verliert, wie schnell dann da auf einmal 30 Sekunden rum sind, in denen keiner irgendwas macht. Und ich glaube, das ist auch was man hier nochmal an der Stelle betonen sollte, weil wir reden ja auch ganz viel, also nicht wir jetzt explizit, sondern generell die Community redet ganz viel über POCUS unter Reanimation, dass man da wirklich, wenn man Echo macht, dass man da einen Loop aufnimmt und nicht erstmal versucht, 20 Sekunden das Herz einzustellen
und
gute Schallfenster zu bekommen. Also dass man wirklich ein Bewusstsein dafür hat, dass man die Pausen zwischen den Thoraxkompressionen möglichst kurz hält. Und wie schaut es mit Defibrillation aus?
Ja, das ist eigentlich das Feld, was am meisten bringt. Wir haben natürlich jetzt einen kleinen Bias drin, muss man sagen, weil die Leute, die einen schockbaren Rhythmus haben, ein besseres Outcome haben grundsätzlich. Ja. Aber wenn wir uns jetzt mal, ich finde das immer ganz anschaulich, sich die Number Needed to Treat anzugucken. Das heißt, wie viele Patienten muss ich mit einer Intervention behandeln, damit einem Patienten geholfen wird? Und diese Number Needed to Treat ist bei zum Beispiel Laienreanimation bei 15. Das heißt, 15 Patienten brauchen eine schnelle Laienreanimation, damit ein Patient ROS bekommt. Mhm. Oder ein Patient mehr ROS bekommt. Und bei der frühen Defibrillation ist die Zahl bei 5. Das heißt, mit einer schnellen Defibrillation, deshalb ist es ja auch so wichtig, dass wir überall AEDs hängen haben und dass wir auch in einer Reanimationssituation möglichst schnell die Patches draufkleben.
Ja.
Das heißt, je schneller wir defibrillieren, desto bessere Chancen hat der Patient.
Ja, und ich glaube, wir können wirklich sagen, an dieser Stelle, mehr bessere Evidenz gibt es heute nicht mehr. Ja, also das sind die Basismaßnahmen haben die beste Evidenz. Und weil das so wichtig ist?
Wirklich wichtig, nutzt die Feedback-Systeme, wenn ihr sie drauf habt an eurem Gerät. Gibt ja von allen Herstellern mittlerweile irgendwas, was man auf den Thorax klebt, um zu gucken, ob man wirklich tief genug drückt, ob man gut entlastet, ob man schnell genug drückt. Und wenn ihr das habt, nutzt es einfach, weil es euch auch den Kopf frei macht. Ihr müsst dann nur auf den Monitor gucken und seht, alles grün, das ist gut.
Genau.
Und nicht als Teamleader noch drauf achten müsst.
Ob einer gut drückt oder ich finde auch immer super wichtig, weil wir alle ein großer Freund von Ausbildung sind und ich erlebe es immer wieder, dass man im Rettungsdienst einen Praktikanten dabei hat oder auf der Intensivstation eine Krankenpflegeschülerin in Ausbildung und dann wird gesagt, nur vielleicht, weil sie jetzt ein junger Patient ist oder so, die darf jetzt nicht drücken, weil wir wissen wollen, dass es sichergestellt ist, dass es gut läuft. Und die Feedbacksysteme, da muss man da nicht mehr drauf achten. Wenn es immer grün ist, können die selber auf den Monitor gucken und dann sieht man wirklich, entlasten die gut, drücken die gut, ist die Tiefe ausreichend. Und deshalb nutzt die Feedbacksysteme.
Genau.
Tja, es gibt aber auch noch andere Sachen, die ein Qualitätsindikator sind für eine gute Reanimation, eine gute Basisreanimation, oder?
Ja, genau. Also wenn wir jetzt kein Feedbacksystem haben, finde ich persönlich den ECHO2 eigentlich super. Wenn man einen Atemweg drin hat, einfach aus ECHO2 gucken. Mhm. Und da sieht man dann eigentlich schon, während man Thoraxkompression macht, wie sich das ECHO2 verändert. Man muss natürlich ein bisschen vorsichtig sein. Das ist jetzt ein Marker, der auch durch andere Sachen beeinflusst wird. Wenn wir jetzt eine fulminante Lungenarterienembolie haben zum Beispiel, ist das ECHO2 niedrig. Oder auch bei anderen Geschichten, wenn der Patient schon länger tot ist zum Beispiel.
Genau.
Ja, und sonst ist das ECHO2 eigentlich auch ein schöner Marker, um zu gucken, wie die Chancen sind, dass aus der Reanimation noch was wird. Wenn das ECHO2 unter 10 ist, unter 10 Millimeter Quecksilbersäule, dann sind die Chancen nämlich ziemlich schlecht.
Ja, dann sind sie wirklich schlecht. Da gibt es auch mehrere Scores mittlerweile, die das berücksichtigen. Leider ist keiner dieser Scores so valide, dass man den wirklich in der Praxis anwenden kann. Wenn ihr einen Atemweg drin habt, muss das auf jeden Fall gemessen werden. Also Feedback-Systeme und entidales CO2 messen.
Gibt es noch andere Möglichkeiten? Ich meine, wir machen ja auch alle 2 Minuten Pulskontrolle, oder? Ist doch kein Problem. Ist doch alles safe, dachte ich immer. Oder bin ich da falsch gewickelt?
Boah, Pulskontrolle, das ist ein Thema, da muss ich kurz was beichten, glaube ich. Ich habe mich nie wirklich sicher gefühlt, wenn ich Pulschecks gemacht habe. Egal, ob auf Station oder draußen im Rettungsdienst, ich habe mich irgendwie immer versucht, davor zu drücken. Und ich hatte nie das Gefühl, dass ich wirklich sicher bin da drin. Und dass, wenn ich jetzt zum Beispiel keinen Puls fühle, dass der Patient auch wirklich keinen Puls hat.
Ja.
Und es gab auch zum Beispiel einmal einen Fall, da habe ich bei einem Patienten einen Pulscheck gemacht und dachte mir, aber also das war relativ am Anfang meiner Medizinzeit, sag ich mal, und ich weiß auch gar nicht, wie ich in der Situation gelandet bin. Aber auf jeden Fall habe ich dann einen Pulscheck bei dem Patienten gemacht und habe keinen Puls gefühlt und dachte aber, oh fuck, was ist denn jetzt, wenn, darf man fuck sagen bei euch?
Ja, unbedingt.
Ja, okay, gut. Dann dachte ich mir, oh fuck, was ist denn jetzt, wenn ich einfach nur zu blöd bin, dann den Puls zu fühlen? Und habe halt gesagt, ja, ich habe einen Puls, weil ich mir halt einfach so unsicher war. Mhm. Und dann hat irgendwie die ganze Maschinerie angefangen, aber dann nach einer halben Minute oder so kam irgendwie jemand, da hat sich die Patienten einmal angeguckt und der sah halt war so tot aus, ne? Nur wusste ich das damals noch nicht oder kannte das noch nicht.
Ja.
Hatte noch nicht so viel Erfahrung. Und dann kamen irgendwie alle Leute zu mir und meinten, ja, du hast bestimmt deinen eigenen Puls gefühlt oder so, das ist nicht so schlimm. Und ich wusste halt ganz genau, dass ich halt nichts gefühlt hatte und nicht die Verantwortung übernehmen wollte da irgendwo.
Ja, aber ich glaube auch, das ist normal, dass man als Anfänger oder noch nicht den Mut hat, immer das zu sagen, was auch wirklich da ist, sondern dass man denkt, man muss irgendwem gerecht werden.
Gefallen. Ja, und man traut sich selber noch nicht so richtig zu. Ich glaube, das ist einfach die Kernbotschaft. Und das muss man auch appellieren an die Leute dann, traut euch zu sagen, ich weiß es nicht. Das ist eigentlich das, was man sagen muss. Man erlebt das auch bei PJ-Studenten oder so immer wieder, dass die irgendwas machen und sagen, ja, und dann ist es doch gar nicht so, ja, sondern ist ganz anders und dann ist besser sagen, ich weiß es nicht und dann macht man es nochmal kontrolliert.
Oder ich kann es nicht oder kannst du mir helfen, das wäre ja auch
genau.
völlig in Ordnung.
Ja, also, aber ich habe immer gedacht, unter Reanimation, Pulscheck, ihr kennt das doch alle bestimmt, ne? Man drückt da und irgendeiner greift schon mal vorher an die Leiste, der gerade so nichts zu tun hat, sagt, ja, die Thoraxkompression ist gut, ich habe hier einen schönen Femoralispuls die ganze Zeit, wenn die drücken super, die Jungs, ja. Und dann kommt es ja zu der üblichen Pulskontrolle und dann, ja, ich habe hier einen Puls, alles klar. Oder? Ja. Ist das nicht sicher? Dachte ich immer.
Da habe ich wieder eine Hintergrundstory, sage ich mal, ein Schlüsselerlebnis für mich. Das war ein Patient, zu dem sind wir hingekommen, sitzen zu Hause auf dem Toilettenstuhl. Wir sind alarmiert worden zu seit 4 Wochen Durchfall, jetzt schlechter AZ. Da freut man sich natürlich. Und dann sind wir zu dem hingekommen und Blick durch die Haustür hat gereicht. Ne? Du siehst deinen Patienten so auf 10 Meter Entfernung und weißt schon direkt, oh, der ist schlecht. Ja. Und dann sind wir reingekommen und die Schwester des Patienten meinte schon, ja, der war irgendwie heute schon mehrfach bewusstlos. Und wir so, was? ja, dann sind wir zu dem hin und der sah richtig schlecht aus, hat aus dem letzten Loch geatmet und war kaltschweißig. Hab dann bei dem Puls gefühlt, hab kein radiales Puls bekommen. Der hat aber noch mit mir gesprochen. Und dann habe ich als erstes mal ein EKG angelegt, nachdem er mir erzählt hat, dass er irgendwie so ein komisches Gefühl in der Brust hat. Mhm. Und dann hat er dann eine VT. Mhm. Ja. Und dann wollte ich dem gerade Patches aufkleben und in dem Moment hat er sich dazu entschlossen, bewusstlos zu werden und ist auf mich draufgefallen, zusammen mit dem Toilettenstuhl. Und die Kollegin war gerade dabei, einen Zugang zu legen, den linken Arm, war so halb drin. Dann mussten wir den natürlich auf irgendwie auf die Erde ziehen. Da ist der Zugang raus, hat überall hingeblutet, ne? Also wie das immer so ist. Alles perfekt gelaufen. Und dann lag er auf dem Boden und dann hat er wieder angefangen zu atmen. Und vorher war das eben eine Reanimationssituation. Ich hatte auch mit meinen Fingern Puls gefühlt und hab keinen gefunden und hab eben Reanimation gesagt, dann haben wir den auf den Boden gelegt. Und dann hat er wieder angefangen zu atmen und wir dachten uns, yo, das ist ja super gelaufen eigentlich.
Rosk durch hinlegen.
Ja, magische Hände. Aber in dem Moment habe ich mir persönlich 2 Fragen gestellt. Und zwar erstens,
wie kriege ich das Blut aus meiner Hose?
Das sowieso. Also erste richtige Frage war, was ist eigentlich mit den Patienten, die so in einer Peri-Arrest-Situation sind? Kann es eigentlich sein, dass Patienten noch einen Puls haben und wir den einfach nicht fühlen können, obwohl er zu schwach ist? Mhm. Also so ein Pseudo-Arrest. Und zweitens ist mir wieder die Frage aufgekommen, wie zuverlässig sind eigentlich manuelle Pulschecks? Und dann habe ich mal ein bisschen recherchiert. Und habe mir ein paar Studien angeguckt und das gibt da auch, also ist jetzt keine super Evidenz oder so, aber wurde zum Beispiel eine Studie gemacht bei CABG-Patienten, also Bypass-Operationen im OP. Während der Operation sind die Patienten dann für eine Zeit an einer Herz-Lungen-Maschine angeschlossen und die Herz-Lungen-Maschine erzeugt keinen tastbaren Puls. Mhm. Und dann wurden Rettungsdienstpersonal und Ersthelfer wurden in den OP geholt und verblindet, also haben nicht gesehen, ob jetzt gerade die Herz-Lungen-Maschine gelaufen ist oder nicht, sollten den Puls tasten und in 15% der Fälle haben die richtig den Puls getastet. Das heißt, okay, in 15% der Fälle war es so, dass wenn der Patient einen Puls hatte, haben sie einen getastet und wenn der Patient keinen hatte, haben sie keinen getastet. Okay, 15% und zwar innerhalb von, genau, richtig mies und innerhalb von 10 Sekunden. Mhm. Und es gab auch noch eine andere Studie, die ich gerne erwähnen möchte. Das war bei Kindern auf einer Kinderintensiv, glaube ich. Kinder irgendwie an ECPR angeschlossen. Und bei Kindern, die keinen Puls hatten, haben Ärzte und Pflegepersonal das richtig erkannt in 76% der Fälle. Oder mit anderen Worten, in 24% der Fälle wäre keine Reanimation eingeleitet worden. Mhm. Das ist schon ein Wort, finde ich.
Das ist schon scheiße.
Ja, kann man so sagen.
Gut, dann was sind denn die Alternativen? Ich meine, wir können uns auf unsere Sinne dann doch nicht hundertprozentig verlassen. Für Laien ist jetzt ganz klar empfohlen, wenn jemand nicht atmet, dann gehört er reanimiert.
Das ist die Empfehlung. Jeder kennt das aber, glaube ich, auch. Du wirst alarmiert zur bewusstlosen Person. Es heißt über Funk, ja, die atmet noch und dann kommst du da an und dann ist das fehlinterpretiert, ist das Schnappatmung gewesen und doch eine Reha und keiner hat angefangen. Deshalb, wenn er nicht suffizient atmet, ne? Also wenn das kommt einem komisch vor, dann besser drücken als nicht drücken. Wenn der wirklich noch wach ist, dann wird er sich schon wehren gegen die Thoraxkompression, so sage ich, möchte das mal ausdrücken.
Nun sind wir aber keine Laien. Was können wir denn machen, Justus?
Ja, da habe ich auch mal ein bisschen nachgeguckt. Und zwar gibt es eine schöne Studie, ich glaube, das war aus Korea, die hat gezeigt, dass der Sensor einer Smartwatch im Erkennen von ROSC besser ist als manueller Pulscheck. Okay. Das heißt, ab jetzt sollten wir allen Patienten eine Smartwatch umtun und das ist jetzt unser Pulscheck.
Also ich habe so eine Uhr, Oma, die alarmiert immer nicht, wenn ich stehen bleibe.
Ist ja blöd.
Aber ja, also ist ja flächendeckend jetzt noch nicht so etabliert, so müsste ich das mal formulieren, gerade bei den üblichen Patienten, die einen Herz-Kreislauf-Stillstand erleben, gibt es was anderes.
Ja, also mal kurz Spaß beiseite, wir haben ja noch andere Technik, die haben wir dabei, nicht Smartwatch. Was fällt euch denn so ein? Was haben wir denn an unserem Monitor?
Also weil wir schon drüber geredet haben, denke ich als erstes an CO2. Mhm. Ein sprunghafter CO2-Anstieg ist auf jeden Fall ein guter Indikator, dass wir ROSC haben, dass wir wieder Kreislauf haben. Weil wo soll das CO2 denn herkommen?
Und genauso beim beatmeten Patienten auf der Intensivstation oder eben auch im RTW ein schneller Abfall des CO2s, sage ich jetzt mal, für Werte unter 30 Millimeter Quecksilbersäule.
Sprich für einen rapiden Blutdruckabfall.
Genau, rapiden Blutdruckabfall, außer oder eine Erlimmung, Arterienembolie natürlich, aber das muss man, glaube ich, ausklammern, wenn man darüber spricht.
Ja.
Das ist CO2, oder?
Genau. Also CO2 ist eigentlich eine super Geschichte, sollten wir grundsätzlich eigentlich bei jedem Patienten, der reanimiert wird oder den wir reanimiert haben, einbauen. Sonst gibt es natürlich noch andere Dinge, die wir früher sehen können am Patienten, zum Beispiel Sauerstoffsättigung. Nun ist das jetzt eine Geschichte, da muss man natürlich ein bisschen gucken. Also ich glaube, wir können alle aus unserer klinischen Erfahrung sagen, dass auch viele Patienten, die noch leben, keine richtige Sauerstoffsättigung, beziehungsweise kein schönes Tracing am Monitor, keine schöne Kurve.
Ja, also wenn man die alle drücken würde, dann müsste man viele Thoraxdrainagen legen.
Aber ich glaube, da ist eine ganz wichtige Kernaussage drinne. Macht euch die Kurve vom SpO2-Sensor an und guckt, ob da eine vernünftige Kurve da ist. Und wenn die da ist, dann könnt ihr euch auch auf den Wert verlassen und dann wird da auch Puls da sein. Wenn das nur so eine wackelnde Linie ist, dann könnt ihr den Wert in eine Tonne hauen und eigentlich auch den SpO2-Sensor vielleicht nochmal den Finger wechseln.
Genau. Also zumindest solange der Patient mit euch spricht, wird er auch Puls haben. Und auch wahrscheinlich eine Sättigungskurve, die ist nur falsch abgeleitet oder die Finger sind einfach kalt.
Ich glaube, da steckt was ganz, ganz Wichtiges drin. Wenn ihr einen SpO2-Sensor dran habt, egal ob beim reanimationspflichtigen Patienten oder im Rahmen eines irgendeines anderen Notfalls, macht euch immer die Kurve auf den Monitor. Wenn da eine vernünftige Pulskurve ist, dann könnt ihr auch die Werte verwerten. Wenn da keine vernünftige Pulskurve ist, dann könnt ihr das alles in die Tonne hauen und dann sagen euch auch die gemessenen SpO2-Werte nichts.
Okay, also SpO2 ist nicht sicher, es sei denn, wir haben ein gutes Signal und es ist ja auch zeitverzögert, das muss man ja auch sagen. Also das ist ja eher so ein Mittelwert aus den letzten 20 Sekunden, meine ich. Ihr könnt mich gerne korrigieren, wenn ich da falsch liege. Aber invasive Blutdruckmessung, das haben wir auf der Intensiv ja sowieso eigentlich immer.
Ja.
Im Schockraum müssen wir das erst etablieren. Präklinisch, wie schaut es da aus? Manche NAS können es, manche können es nicht.
Genau, ich glaube, das ist sehr, sehr unterschiedlich. Kommt auch so ein bisschen drauf an, wie das Rettungsmittel besetzt ist.
Wie? Notarzt ist ja immer dabei.
Ich glaube, aber durch welche Fachrichtung?
Ja, stimmt.
Und ich glaube, es ist halt auch die Frage, wie sicher man präklinisch unter einer Reanimationssituation das etablieren kann. Ich glaube, es ist, wenn überhaupt, femoral, weil die Arterie einfach größer ist. Und ich glaube, es ist eher auf Intensivstationen, wenn die Arterie schon liegt.
Ja, also wir machen es auch regelhaft unter Reanimation, dass wir eben femoral in der Situation dann etablieren. Das finde ich auch sehr schön, nicht nur für die Thoraxkompression und, sag ich mal, den diastolischen Blutdruckwert, den wir darüber gut kontrollieren können, sondern auch, um eine regelmäßige Blutgasanalyse zur Verfügung zu haben und zu gucken, in welche Richtung es überhaupt läuft.
Wenn Johannes sagt, wir machen das regelmäßig, meint er aber nicht präklinisch, sondern
auf der Intensivstation.
Auf der Intensivstation, genau.
Präklinisch wäre jetzt nochmal ein neues Projekt, was ich jetzt schnell mal wieder umsetze. Also, liebe Feuerwehrleute aus Hildesheim, wir können euch schon mal freuen. Ab nächste Woche gibt es invasive Blutdruckmessung. Nein, das war ein Scherz natürlich. So, Justus, wie stehst du dazu?
Ja, also finde ich gut, dass wir es erwähnen grundsätzlich. Da ist jetzt auch so ein Feld, da kann man viel drüber diskutieren. Zum Beispiel gibt ein paar Leute, die da machen das in Graz. Da in der Präklinik im Rettungsdienst haben wir auch was zu publiziert, glaube ich. Aber natürlich ist ein Blutdruck super, nicht nur, also da sollte man sich dann vor allem den MAD angucken, also den mittleren arteriellen Druck, und danach kann man sich dann auch die Vasopressoren und Katecholamine dosieren.
Das ist wirklich super, aber da gehen wir nachher nochmal kurz drauf ein, glaube ich.
Aber ich habe noch was zu Pulscheck. Das ist eins meiner aktuellen Lieblingsthemen und es ist auch super en vogue. Jetzt wissen schon alle, was kommt. Na, was kommt jetzt?
Na, Pokus.
Ja, genau, Pokus.
Oh.
Echo unter Reanimation. Möchte jemand von euch was dazu sagen?
Ich glaube, Justus
fühlt sich berufen.
Ja, genau, also einmal kurz wieder Interessenskonflikt, ne? Ich liebe Sono über alles, also alles, was ich jetzt sage, nehmt das mit ein bisschen Salz, wie man so schön sagt. Nee, also ich glaube, wir haben grundsätzlich zwei Möglichkeiten, Sono unter Reanimation zu benutzen. Das ist einmal, indem wir aufs Herz gucken und das andere, indem wir auf Arterien gucken. Jetzt, also Herz leuchtet natürlich ein, da können wir viele Sachen sehen, zum Beispiel, ist es ein schockbarer Rhythmus, ist es kein schockbarer Rhythmus, ist der rechte Ventrikel riesengroß, also könnte es eine Lungenarterienembolie sein, wobei, je länger die Reanimation quasi fortschreitet, desto größer wird der rechte Ventrikel eigentlich, da muss
Genau.
man ein bisschen vorsichtig sein.
Das ist einschränkend schon zu sagen, muss man sagen.
Genau.
Schöne Sagen, ne?
Ja, sorry. Und wir können natürlich Arterien schallen. Und da, glaube ich, gehen jetzt viele Fragezeichen hoch. Warum sollen wir denn Arterien schallen unter Reanimation? Und zwar auch wieder aus dem gleichen Grund, warum wir SpO2 invasiven Blutdruck und das SpO2 oder die SpO2-Kurve vielmehr uns angucken. Nämlich können wir mit Sono, wenn wir das zum Beispiel auf den Hals halten, irgendwo da, wo wir vermuten, dass die Karotis längs läuft, können wir auch einen Pulscheck machen. Und da gab es eine richtig schön designte Studie zu, auch sehr aktuell eigentlich noch, die hat verglichen manueller Pulscheck mit dem Pokus-Pulscheck. Und zwar haben die Ärzte, Pflegende und so weiter und so fort genommen. Ich glaube auch Paramedic war dabei und Medizinstudent. Und haben die in einem ja relativ kurzen Crashkurs haben den Sono beigebracht. Auch nur die Hälfte der Studienteilnehmer hatte schon vorher Sono-Erfahrung. Das finde ich einen ganz interessanten Punkt. Und die haben dann den Leuten gesagt, okay, also im Pulscheck nehmt ihr euren linearen Schallkopf, haltet den auf den Hals drauf und guckt, ob da irgendwas pulsiert und guckt, ob ihr irgendwas komprimieren könnt. Ne, also wenn man jetzt grundsätzlich den Schallkopf auf den Hals hält, sieht man zwei Adern quasi, also zwei Gefäße. Das eine ist venös, das andere ist die Arterie. Also einmal die Jugularis und einmal die Carotis. Und gehört jetzt schon ein bisschen Erfahrung dazu, zu unterscheiden, was ist die Vene, was ist die Arterie. Aber in der Situation ist es eigentlich wurscht. Denn wenn wir beide Gefäße komprimieren können, heißt das, wir können auch die Arterie komprimieren. Und wenn wir die Arterie komprimieren können, dann ist da nicht wirklich Druck drin. Ne?
Genau.
Und
Sinn.
genau, und wenn wir dann den Schallkopf ein bisschen draufhalten und wir sehen auch keine Pulsation, also keine Pulsation bei keinem der beiden Gefäße, dann pulsiert auch die Arterie nicht. Und mit diesen zwei Fragen können wir uns dann eigentlich unsere Leitfrage beantworten, nämlich hat der Patient einen Puls oder hat er keinen? Wenn die Arterie nicht komprimierbar ist und pulsiert, dann hat er einen Puls. Wenn man die Arterie zusammen flach drücken kann, ähnlich wie die Vene daneben, dann wird da kein Druck im Kreislaufsystem herrschen und der Patient hat keinen Puls. Im Outcome, wenn man sich dann die Schlussfolgerung anguckt, den Schlussteil, dann ist es so, dass der Pokus-Pulscheck, also mit Sono, ist effektiver gewesen, hat ähnlich lange gedauert wie der manuelle Pulscheck, beziehungsweise war ein bisschen schneller, aber das war statistisch nicht signifikant. Und die Studienleute, die Studiendesigner, die Studien,
Die
die
Pro.
Autoren.
die, ja genau, die Autoren, fuck you. Und die Autoren haben die Studienteilnehmer vorher gefragt, was sie lieber haben, also ob sie lieber, also vor der Studie gefragt, würdet ihr lieber manuellen Pulscheck machen oder mit Sono? Und da haben alle eigentlich gesagt, ja, nee, manuell ist cooler. Und nach der Studie, nachdem die beendet war, hat die Mehrheit gesagt, ja, nee, das nächste Mal will ich wieder ein Sono benutzen, weil damit fühle ich mich sicherer.
Ich finde, das kann man mal ganz kurz zusammenfassen. Die haben mit dem Sono nur geguckt, ist die Arterie komprimierbar und pulsiert sie. Sie haben keinen Collar-Mode, wie auch immer der Hersteller den gerade nennt, benutzt. Sie haben keinen M-Mode benutzt, sie haben wirklich nur geguckt, pulsiert da was und kann ich es komprimieren. Das ist super einfach, das kann man jedem beibringen. Und das Schöne ist, man kann den Sonokopf schon aufsetzen, während noch Thoraxkompressionen sind, verglichen mit dem Echo. Beim Echo, während da jemand auf den Thorax druckt, das Herz zu finden, ist schon wieder deutlich schwieriger, denke ich.
Genau, das ist definitiv so. Ich finde, das ist eine ganz spannende Studie. Echo unter Reanimation hatte Justus gerade schon kurz angesprochen. Ich möchte nur einmal noch kurz darauf hinweisen, dass man, wie ich, hier darauf achten muss. Da kommen wir wieder ein bisschen zu den Basics zurück. Wenn man das alles macht, haltet die Zeit wirklich kurz für das Echo. Nehmt euch ein kurzes Video auf. Schaut euch den Loop hinterher an von diesem Video, wenn weiter gedrückt wird, einfach um die Pausenzeit, wo keine suffiziente Thoraxkompression stattfindet, kurz zu halten.
Also um das nochmal kurz zu ergänzen, ich finde es auch immer gut, wenn man bevor der Pulse-Check stattfindet, einmal kurz das Zeitfenster klar definiert. Also man sagt, wir machen 10 Sekunden und egal was dann ist, wir drücken dann wieder weiter.
Unbedingt, ja.
Das heißt dann, wenn der Typ mit Sono dann auch irgendwie rumhängt, dann schubst man den halt beiseite, damit man weiter drücken kann.
Genau.
Ne? No Flow Time. Das heißt, Zeit für den Pulse-Check inklusive Sono vorher festlegen und begrenzen und dann die Thoraxkompression direkt wieder weitermachen.
Genau, und das auch laut runterzählen lassen am besten, diese 10 Sekunden.
Genau.
Auch, but no pressure.
Das ist eine super Sache. Aber der Untersuchende mit Sono hat natürlich ein bisschen mehr Zeit als die 10 Sekunden, denn der kann sich schon vor dem Pulse-Check das Fenster gut einstellen, kann subxifidal gucken, dass er das Herz sieht. Das wackelt dann natürlich ein bisschen, weil gerade noch Thoraxkompression laufen. Aber dass er schon mal das Herzfenster eingestellt hat und dann, sobald die Thoraxkompression aufhören, hat man das Herz super im View und dann, wie du gesagt hast, Loop aufnehmen und wenn man nicht so erfahren ist, den Loop im Nachhinein befunden.
Genau. Das sind Sachen, die den Pulse-Check angehen. Also wir halten fest, Pulse-Check ist eigentlich nicht sicher. Mhm. Also manueller Pulse-Check. Es gibt genug Alternativen. Sono ist die beste oder die sicherste, leicht zu lernen, aber nicht flächendeckend verfügbar. Dann CO2, würde ich sagen. Bei Atemwegsmanagement kann man das ja eigentlich immer machen. Wie steht es denn überhaupt mit der Evidenz- und Empfehlungslage zu Atemwegsmanagement?
Also ich finde, grundsätzlich können wir jetzt eigentlich an diesem Punkt sagen, dass alles, worüber wir jetzt sprechen, da kann man halt viel drüber sprechen. Das heißt dann eben im Gegensatz zu Thoraxkompression und Defibrillation sind das hier Gebiete, die nicht so eindeutig sind, wo die Evidenz nicht klar sich in eine Richtung ausschlägt.
Okay, willst du das machen oder soll ich da kurz was zu sagen?
Hat Justus doch gerade schon gesagt.
Ach so.
Das war schon die Überleitung.
War doch schon, okay. Ich dachte,
ach so, ja.
Ein kurzes Besprechen, Entschuldigung. Okay, dann.
Ja, Justus, wir sehen das genauso wie du.
Also die Evidenz wird jetzt im Laufe des Podcasts immer dünner.
Das Wasser im Becken wird immer weniger. Überlegt euch gut, ob ihr springt, mit anderen Worten. Atemwegsmanagement.
Ja.
Ich bin ja ein großer Verfechter von Beutelmaskenventilation. Ich sage immer allen PJ-Studenten, allen Notfallsanitätern, ihr könnt bei mir im Saal alles machen, aber ihr müsst mir wenigstens einmal gezeigt haben, dass ihr eine suffiziente Beutelmaskenventilation könnt.
Ja, auch wenn das jetzt nicht so richtig im Rahmen der Spannungskurve günstig ist, möchte ich eigentlich von vornherein sagen, laut Studien ist alles gleichwertig. Egal, ob wir da Beutelmaskenventilation machen, ob wir intubieren, ob wir einen Larynx-Tubus nehmen oder eine Larynx-Maske, es hat keinen Einfluss auf den Patienten-Outcome. Oder seht ihr das anders, Jungs?
Genau, das ist das Wichtige, keinen Einfluss aufs Patienten-Outcome. Wenn man sich die Studien jetzt irgendwie, wenn man zu viel Zeit hat und sich die Studien komplett durchliest, dann sieht man natürlich Unterschiede in Aspirationsevents und sowas. Aber das eigentlich Wichtige, finde ich super, dass du das hervorhebst, ist das Outcome irgendwo von den Patienten. Und das ist eigentlich immer gleich, ja.
Gut. Aber gibt es vielleicht Dinge, die man sagen kann, die einfacher sind im Atemwegsmanagement als andere, die man vielleicht deshalb präferieren sollte? Also wir fassen zusammen, egal was ich mache, Hauptsache es geht Luft in den Patienten. Es gibt keinen signifikanten Unterschied im Überleben. Kann man das so sagen?
Das kann man so sagen. Und ich glaube, du bist Fan der Beutelmaskenbeatmung. Ich möchte da so ein bisschen Wasser in den Wein kippen.
Ich muss das korrigieren. Ich bin Fan der Beutelmaskenbeatmung, weil ich finde, dass das eine Methode ist, die jeder, der in der Präklinik tätig ist oder auch in der Klinik tätig ist und Notfallpatienten behandelt, können muss.
Ja,
das ist ein Backup-Verfahren.
Das ist ein Backup-Verfahren. Ich glaube nur, dass das Üben schwierig ist. Ein Notfallsanitäter übt das in seinem Praktikum, hoffentlich. Aber
ganz viel. Wer bei mir in den Saal kommt, kann das ganz viel machen. Kommt alle zu mir in den Saal und lasst es euch beibringen.
Aber es ist ja nun mal so, dass sie das danach über viele Jahre nicht mehr tun werden. Und Beutelmaskenbeatmung ist aus meiner Sicht etwas, was sehr, sehr schwierig ist.
Definitiv, ja.
Besonders, weil es ja unter Reanimation in der Präklinik heißt, du musst die Maske mit einer Hand halten. Die Zweihandmethode, die ich viel, viel einfacher finde, gibt es auch ein schönes Das Foam-Artikel drüber, ist in der Präklinik allein aufgrund von Manpower gar nicht möglich, weil du dann zwei Leute bräuchtest nur für die Beutelmasken.
Und das im engen Keller so nebeneinander.
Und dazu finde ich es vom Cognitive Load, also vom Kopf her, finde ich die Beutelmaskenbeatmung schwierig, weil ich bei jedem Atemhub wieder mich neu fragen muss, ist da jetzt was reingegangen? Durch veränderte Kopfposition, ich habe mich bewegt oder wie auch immer. Deswegen finde ich die Beutelmaskenbeatmung zumindest schwierig. Wenn es aber gut geht bei einem Patienten, wenn man es probiert hat und es geht leicht, dann kann man das auf jeden Fall
fortsetzen. Genau, ich finde, man hat halt keine Not, sich noch im Rahmen des ACLS-Algorithmus dann eine zusätzliche Baustelle aufzumachen, wenn es gut geht. Mhm. Das ist meine Argumentationskette für die Beutelmaskenbeatmung.
Okay. Ja, dann können wir doch einen Kompromiss schließen und sagen, dass Beutelmaskenbeatmung ein super wichtiger Skill ist, den man auf jeden Fall üben sollte und gerne auch bei Johannes. aber dass, wenn es um die Wurst geht, ist es ein Skill, der vielleicht eher dazu neigt, nicht so perfekt zu laufen und fehleranfällig zu sein. Mhm. Aber wir haben ja noch ganz, ganz viele andere Dinge, die noch einfacher sind, die man eigentlich nur in den Hals reinstecken muss, ohne Laryngoskop, ohne alles. Mhm. Und als erstes fällt einem dann natürlich im Rettungsdienst der Larynxtubus ein. Was hältst du vom Larynxtubus, Torben?
Ich finde, also als der Larynxtubus eingeführt wurde, dachte ich, das ist ja das perfekte Device. Es ist leicht einzulegen, es bietet sogar noch, so wie der Hersteller es damals propagiert hat, einen relativen Aspirationsschutz. Und ich muss nicht mehr versuchen, diese Maske dicht zu kriegen. Nun hat es über die Jahre mit ein bisschen Erfahrung, sehe ich das Ganze ein bisschen kritischer. Also erstmal ist es oft denn doch gar nicht ganz so einfach einzulegen, wie es zu Anfang propagiert wurde. Wir können das quasi nicht üben, weil innerklinisch, zumindest bei uns hier, der Larynxtubus nicht vorkommt. Das heißt, wir können es nur am Phantom üben oder in echten Reanimationssituationen präklinisch. Dann, kleine Geschichte, was mir schon passiert ist, ist mir jetzt schon zweimal passiert, dass ich einmal an einem Gebiss, das der Patient noch im Mund hatte, und einmal an den 10 Patienten den oberen Kaff des Larynxtubus aufgerissen habe. Und dann, auch das erfordert ein bisschen Übung, dieser Kaff vom Larynxtubus drückt den Larynxtubus unglaublich weit nach oben. Das heißt, man muss den Tubus, wenn man ihn hat, relativ weit einführen. Du
musst ihn richtig um die Kurve bringen.
Damit der Kaff ihn nicht komplett wieder rausdrückt. Und ich glaube, was aktuell am meisten diskutiert wird beim Larynxtubus, ist, dass er, selbst wenn man diese farbkodierte Spritze benutzt, sehr, sehr häufig überblockt ist und das zu erheblichen Schäden führt im Pharynxbereich, sodass zum Teil eine Umintubation fast unmöglich geworden ist, weil da einfach so ein
Ödem
entstanden ist.
Ja, riesige Zunge.
Genau.
Muss man erstmal um die Kurve kommen, auch mit einem Videolaryngoskop. Und es gibt ja auch Daten dazu, dass der Larynxtubus sogar dazu führt, dass der venöse Rückstrom vom Gehirn reduziert wird. Ne? Also mit anderen Worten, Hirndruck geht hoch.
Ja. Und das heißt, eigentlich kann man Larynxtubus guten Gewissens über längere Zeit, also
nicht den Patienten lassen.
Ja, oder nur mit Kraftdruckmesser. Aber präklinisch der Kraftdruckmesser ist auf jeden Fall nicht komplett verbreitet, muss man ehrlich sagen.
Ja, und ich finde es auch insgesamt eine schwierige Diskussion im Rahmen des Reanimationssettings noch anzufangen, den Kraftdruck zu messen.
Gut, aber wenn man den Larynxtubus benutzt, wäre das konsequent.
Es wäre konsequent, aber da, um auf den Cognitive Load zurückzukommen, ja, sehe ich da noch einen weiteren Schritt, der, glaube ich, so nicht etabliert ist und wahrscheinlich in der Akutsituation nicht umsetzbar ist.
Ja,
aber das kann man diskutieren.
Dann kommen wir doch zu dem, was wir in der Klinik machen und was wir üben können, die Larynxmaske.
Ja, das ist ja auch was Spannendes, das sagt ja auch die aktuelle Leitlinie präklinisches Atemwegsmanagement, macht in der Präklinik das, was ihr in der Klinik den Leuten beibringen könnt. Und das ist glaube ich, flächendeckend, also bei uns auf jeden Fall und überall, wo ich bisher in der Anästhesie so war und mich umgeschaut habe, die Larynxmaske. Ja. Die ist, ich würde sagen, genauso einfach einzulegen, wie der Larynx-Tube ist, wenn man es ein paar Mal gemacht hat. Im Klinikpraktikum gibt es genug Gelegenheit, das zu üben.
Ja.
Und die hat nun wirklich wenig Risiken. Der Aspirationsschutz, so würde der Hersteller des Larynx-Tubes jetzt propagieren, ist vielleicht ein wenig schlechter als der vom Larynx-Tubus. Aber ich glaube, uns allen ist klar, dass sowohl beim Larynx-Tubus als auch bei der Larynx-Maske halt kein kompletter Aspirationsschutz da ist. Und das ist auch nicht der Anspruch an das Device.
Gut, aber das wäre beim Beutemaskenbeatmung ja auch nicht.
Genau.
Und in dem Moment geht es ja erstmal um was anderes.
Genau.
Als den kompletten Aspirationsschutz. Ich finde auch, die Larynx-Maske ist präklinisch absolut unterschätzt und die sollte viel, viel verbreiteter sein.
Und wenn es um Kinder zum Beispiel geht, selten, muss man ja sagen, Gott sei Dank, musst du mal kurz auf Holz klopfen, ist es so, dass da die Larynxmaske wirklich das primäre Device ist, wenn keine Intubationserfahrung vorliegt. Also sprich, auch bei Anästhesisten, die nicht regelmäßig Kindernarkosen machen, sollten primär bei Kindern die Larynxmaske verwenden.
Ja, da vielleicht so ein bisschen aus der Praxis gesprochen, aus dem OP habe ich die Erfahrung, alles, was kleiner ist als eine Zweier-Larynxmaske, funktioniert nicht gut.
Und Kinder lassen sich leicht intubieren.
Ja, die meisten lassen sich leicht intubieren, aber kleinere Larynxmasken als die Zweier haben oft eine große Leckage. Was man bei der Larynxmaske vielleicht auch noch erwähnen sollte, weil es einfach gibt und ein schönes Device ist, allerdings auch teuer, ist die iGel-Maske. Die, für jeder, der die nicht kennt, die hat ein wärmeempfindliches Gel statt einen Kaff, der sich durch Körperwärme selbst dem Pharynx anpasst. Das Schöne ist, da sind diese Druckschäden noch viel unwahrscheinlicher als bei dem Luftkaff der Larynxmaske. Aber das ist sicherlich auch eine Preisfrage, ob man dieses Device hat.
Das ist die Frage, wie oft man es verwendet. Präklinisch geht es schon eher, wahrscheinlich weil die Zahl einfach geringer ist. Innerklinisch ist sicherlich nichts zum Üben, weil die Zahl der Larynxmasken zu hoch ist.
Ja. Kommen wir zu ITN, um das Ganze abzuschließen.
Intubation.
Ja, das ist sicherlich der Goldstandard. Und das Schöne ist, es ist die definitive Versorgung, das, was man auch in der Klinik mit einem frisch Reanimierten weitermachen würde oder fortführen würde. Das Problem bei der Intubation ist natürlich, es ist schwierig. Es werden immer wieder Zahlen definiert, ab wie vielen Intubationen man das kann. Alle Zahlen sind so ein bisschen schwammig. Mit der Videolaryngoskopie ist es sicherlich einfacher geworden, aber immer noch nicht so, dass man das eben mal so nebenbei macht, so leicht wie eine Larynxmaske.
Genau, und ich glaube, man sollte auch hier ganz klar sagen, im Reanimationssetting sieht man das häufig, wenn man Videoanalysen sich von ACLS-Kursen oder so anguckt, in dem Moment, in dem es um Intubation geht, sind 30 Sekunden ganz schnell weg. Und wo irgendwie dann doch nicht ordentlich komprimiert wird, wo man sich der am Kopf vergisst die Zeit, die anderen gucken groß zu und sagen, ja, kann ich dir nochmal helfen, machen irgendwelche Burp und sonst was ich was für Manöver und im Endeffekt ist der Atemweg nicht gesichert und es wurde nicht gedrückt. Also wenn man das macht, dann sollte man es beherrschen und dann sollte man sich genau wie bei der Sonografie aber auch ein enges Zeitfenster setzen, in dem der Tubus sitzen muss, sonst muss man den Versuch abbrechen und ausweichen.
Fassen wir nochmal kurz zusammen, was wir jetzt über das Atemwegsmanagement gesagt haben. Im Endeffekt alles gleichwertig. Unsere persönliche oder vielleicht auch nur meine persönliche Meinung ist, Beutelmaskenbeatmung probieren, wenn das klappt, ist gut, wenn es nicht klappt, auf ein supraglottisches Device wechseln. Da bin ich Freund der Larynxmaske, wenn die vorhanden ist. Die ITN würde ich erst anstreben, wenn ich ROSC habe, beziehungsweise wenn ich sehe, dass mit dem supraglottischen Device das Ganze nicht funktioniert, einfach weil es vom Zeitaufwand her bei gleichem Outcome nicht gerechtfertigt ist.
Ich gehe da mit dir mit, Torben. Justus, wie siehst du das?
Dito. Also ich würde auch immer primär bei einer Reanimation eigentlich Larynxmaske nehmen und in der Klinik wird dann eh umintubiert und man tut den Kollegen dann Gefallen, wenn man nicht den Larynxtubus genommen hat und alles zugeschwollen ist.
Ja, und das Ganze sieht auch die AHA so in ihren Updates von 2019, ist egal welche Airway-Strategie, das Ganze nur eine Klasse 2b-Empfehlung, das heißt eine schwache Empfehlung von der Evidenz her. Und eine, also das heißt, es gibt keine Klasse 1-Empfehlung, das müsst ihr machen, das sollt ihr machen. Es ist alles irgendwie gleich. Wenn ihr in unsere Shownotes guckt, haben wir da auch noch einige Quellen zugepackt.
Genau. Jetzt kommen wir zur medikamentösen Therapie. Das ist ja auch ein, sag ich mal, diskussionswürdiges Feld bei Reanimation. Wer fühlt sich berufen, dazu zu diskutieren? Das ist sicherlich etwas, was sehr kontrovers diskutiert ist und wo wir den ein oder anderen Kommentar hinterher bekommen werden. Justus hebt die Hand. Bitte, Justus, du hast das Wort.
Dankeschön. Also vielleicht nochmal grundsätzlich vorweg. Wir haben ja grundsätzlich das Problem mit Studien in diesem Bereich der Reanimationsforschung, dass wir eine relativ geringe Überlebensrate haben von 3% ungefähr. Ne?
Ungefähr, ja.
Und deshalb braucht man halt unglaublich viele Patienten, damit man auch ein paar überlebende Patienten kriegt und dann statistisch brauchbare Ergebnisse rausbekommt. Deshalb ist es jetzt zum Beispiel so, dass es viele Studien gibt, auch zu Medikamenten, die allerdings relativ wenig Patienten haben und deshalb ist ja die Evidenz nur bedingt brauchbar. Amiodarone ist ja das Medikament, was wir grundsätzlich geben im Algorithmus bei schockbaren Rhythmus ab dem dritten erfolglosen Schock.
Ich glaube, da kann man kurz hervorheben, dass die Schocks die eigentliche Therapie sind und nur bei erfolglosen Schocks die Medikamente kommen.
Genau. Wenn wir uns die Studienlage zu Amiodarone mal angucken, da gibt es eigentlich zwei große Studien, die zeigen, dass Amiodarone-Gabe mit mehr ROSC korreliert. Aber wenn man sich jetzt Survival to Hospital Discharge anguckt, also kommen die Patienten wieder aus dem Krankenhaus raus, beziehungsweise wie ist der neurologisches Outcome, dann gibt es da eigentlich keinen Unterschied. Und bei der Arrest Study, das ist eine von diesen beiden großen Studien, muss ich mir ein bisschen die Augen reiben, denn also Amiodarone ist ja nicht wie alle oder quasi alle anderen Medikamente gelöst in Nazel beziehungsweise Wasser, sondern weil Amiodarone eben eine bestimmte Strukturformel hat, muss das bestimmte Lösungsstoffe haben, damit man das auch irgendwie in eine wässrige Lösung reinbekommt. Und zwar sind das Benzylalkohol und Polysorbat 80 meistens. Und von den beiden Stoffen wissen wir ja, dass die, also nur diese beiden Stoffe, nicht das Amiodarone, sondern diese beiden Stoffe, hypotensiv machen, die Patienten.
Ausgeprägt.
Genau. Und da gibt's auch eine gute Studienlage zu. Und bei der Arrest-Study war das so, dass Amiodarone gegen Placebo quasi getestet wurde. Aber das Placebo war eigentlich kein Placebo, sondern das Placebo waren diese Lösungsmittel. Das heißt, die Placebo-Gruppe wurde halt quasi auch hypotensiv gemacht. Und ich finde, wenn man Amiodarone als Medikament gibt, gibt man auch diese Lösungsmittel dazu und gibt auch die Nebenwirkungen der Lösungsmittel.
Genau, da kann man noch zu sagen, dass es mittlerweile für den amerikanischen Markt, weiß ich, in Deutschland ist es mir noch nicht in die Hände gefallen, ein Amiodarone gibt, was ohne Polysorbat 80 auskommt und damit weniger hypotensiv machen soll.
Ja, und grundsätzlich muss ich ehrlich zugeben, finde ich, dass Amiodarone für mich ein Dirty Drug ist. Wenn man sich mal die Wirkungsweisen anguckt, dann kann man eigentlich Wirkungsweisen aus 4 Antiarrhythmika-Klassen finden. Ja, das heißt, alle möglichen verschiedenen Rezeptoren werden angesprochen und die Halbwertszeit von Amiodarone sind teilweise mehrere Monate.
Ja.
Amiodarone ist nicht dialysierbar, das heißt, es ist eigentlich grundsätzlich ein Medikament auch außerhalb der Reanimation, was ich versuche zu umgehen irgendwo.
Ja, genau, es ist eigentlich, mir wurde mal gesagt, eine Schrotflinte, weil es so viele Rezeptoren gleichzeitig anspricht.
Es gibt aber Indikationen, die wollen wir jetzt hier nicht diskutieren, ich bin manchmal ein großer Freund davon.
Gut, wir reden hier über Reanimation, ja. Nicht über andere Indikationen. Ja, Lidocain ist mittlerweile wieder auch bei den Erwachsenen gleichwertig, seit 2018 100 Milligramm. Ja, die Studienlage ist aber auch nicht so viel besser als beim Amiodarone, muss man ehrlich sagen.
Es wird also auch hier keine erhöhte Hospital Discharge, also Krankenhausentlassungsrate beschrieben.
Genau, und am Ende sagt die AHA dazu, es ist auch wieder eine Klasse 2b Empfehlung, also eine schwache Empfehlung mit schwacher Evidenz dahinter. Und Amiodarone und Lidocain sind gleichwertig bei persistierendem Kammerflimmern beziehungsweise einer persistierenden VT, pulsloser VT natürlich.
Und im deutschen Rettungsdienst wird man dann mit bei Amiodarone bleiben, weil das einfach verfügbar ist.
Weil das auf den NFs drauf ist, genau. Oder auch auf den RTWs.
Okay, was haben wir noch?
Ja, dann kommen wir, wer unseren letzten Podcast gehört hat, da habe ich da auch schon mal drüber geredet, kommen wir zu den Beta-Blockern. Es gibt nämlich eine relativ aktuelle Meta-Analyse, will ich es mal nicht nennen, aber ein Review über die drei Studien, die es zu Beta-Blockern unter Reanimation gibt. Weil Beta-Blocker können unter Reanimation durchaus Sinn machen. Und zwar bei ebenfalls bei persistierendem Kammerflimmern, weil man durch die Beta-Blocker möglichst den Beta-1-Effekt des Adrenalins am Herzen antagonisieren möchte und dadurch den Alpha-Effekt des Adrenalins haben möchte, nämlich die Vasokonstriktion, während man das Flimmern, was durchs Adrenalin ausgelöst wird, antagonisiert. Das ist eine relativ kleine Studienpopulation. Wir reden hier über 118 Patienten, die da eingeschlossen wurden. Aber die Ergebnisse machen durchaus Mut, dass Beta-Blocker bei persistierendem Flimmern oder elektrischem Sturm Sinn machen können.
Genau. Also ich fand auch letztes Mal, als du bei uns im Journal Club diese Studie vorgestellt hast, natürlich die Evidenzlage dünn, so möchte ich das mal sagen, aber ein Schritt in die richtige Richtung. Und jetzt, wer sich berufen fühlt, eine größere Studie zu machen, ruft bei uns an. Wir machen auf jeden Fall mit.
Ja, Paramedic 2 des Beta-Blocker bräuchten wir, ja.
Ja, viel Spaß dabei. Das ist schon ein bisschen Arbeit.
Gut. Wenig.
Ich glaube, wir sind sonst auch gar nicht ausgelastet. Ich glaube, mit den schnellen Rhythmusstörungen sind wir jetzt durch. Kommen wir zu den langsamen beziehungsweise zu den
nicht vorhandenen
Medikamenten, die wir immer benutzen.
Genau, da gibt es ja vor allem das Adrenalin. Aber vorher sollten wir uns vielleicht noch kurz unterhalten über Vasopressin. Das kennt man ja vor allem aus der Herzchirurgie, wird das schon seit langem benutzt. Und auch für den septischen Schock beziehungsweise den therapierefraktären septischen Schock.
Da kennen Johannes und ich es am ehesten her.
Genau, von Intensiv.
Ja,
genau. Wenn wir uns jetzt mal die Evidenz für Vasopressin bei Reanimation angucken, gibt es ein schönes Cochrane-Review, was sich übrigens auch die High-Dose-Adrenalingabe angeguckt hat. Und bei Vasopressin ist es sonst so, es gibt eigentlich nur relativ alte Studien. Aber grundsätzlich ist es so, dass es eben keine gute Evidenz gibt, dass Vasopressin Überleben mit guten neurologischen Outcomes erhöht, sondern einfach nur Hospital Admission, also Überleben zu Krankenhausaufnahme quasi. Okay. Auch im Vergleich zu Standardadrenalin.
Das heißt, Vasopressin ist, wenn überhaupt, eine Alternative zum Adrenalin ohne irgendeinen Vorteil. Sieht die AHA ganz ähnlich. Klasse 2b-Empfehlung, wieder eine schwache Empfehlung. Bei den Medikamenten kommen wir auf keinen grünen Zweig, wenn wir die Empfehlungsklasse angucken.
Ah, mit Adrenalin sieht es doch bestimmt viel besser aus, oder nicht?
Ja,
das machen wir doch immer.
Ob das über eine schwache Empfehlung hinauskommt.
Ja, da gab es ja die große Paramedic 2-Studie. Mhm. Also vorher, wenn wir uns die Studienlage vorher mal kurz angucken, dann gab es, glaube ich, eine Studie, die gezeigt hat, dass Adrenalin irgendwie gut ist und alle anderen haben irgendwo ein Defizit festgestellt. Also entweder neurologisches Outcome war schlechter oder auch dass die Überlebensrate war nicht besser. Mhm. Und das waren eben 10 Observationsstudien ungefähr und ein paar wenige klinische Studien. Aber was gefordert wurde, war eben eine große präklinische Studie, randomisiert mit und kontrolliert mit Placebo. Und die gab es jetzt. Man kann eigentlich inzwischen nicht mehr wirklich sagen, vor kurzem wurde jetzt schon viel drüber geredet. Mhm. Vielleicht um Paramedic 2 nochmal kurz zusammenzufassen. Was passiert ist, ist, dass die Leute sich die Ergebnisse angeguckt haben, finde ich jedenfalls, und haben dann, je nachdem, was sie vorher von Adrenalin gehalten haben, haben dann dementsprechend die Ergebnisse interpretiert. Mhm. Also entweder man fand Adrenalin schon immer cool, dann hat man sich das primäre Resultat angeguckt von Paramedic 2 und das war die Anzahl an ROSC und die Adrenalingruppe hatte deutlich mehr ROSC. Und dann gab es die andere Gruppe, die fanden Adrenalin schon immer irgendwie kacke und die haben sich dann auch die Studie angeguckt, haben ein bisschen tiefer gegraben und haben festgestellt, dass zwar Anzahl an ROSC hoch war, beziehungsweise primäres Outcome war ja eigentlich 30 Tagesüberleben, aber dass das neurologische Outcome zwischen Adrenalin und Placebo-Gruppe statistisch nicht signifikant anders war. Das heißt, es war relativ gleich. Das heißt, wenn wir das jetzt mal, wenn wir da jetzt mal genauer drüber nachdenken, also wir haben mehr ROSC-Patienten, damit haben wir auch dann mehr Patienten, die es ins Krankenhaus schaffen, mehr Patienten, die auf Intensivstationen sind, mehr Patienten, die entlassen werden. Mhm. Aber schlussendlich, die Leute, die wirklich ein selbstbestimmtes Leben führen können, waren beiden Gruppen gleich. Das heißt, man könnte auch sagen, dass Adrenalin, naja, mehr Patienten produziert hat, die dann irgendwann sowieso gestorben sind, beziehungsweise also nicht mehr, ja genau, beziehungsweise jetzt inzwischen pflegebedürftig sind. Ja. Und ich habe das Ganze auch mal ausgerechnet, wenn wir uns mal Europa angucken, grundsätzlich wie häufig so eine Reanimation ist in der Präklinik, es sind so mindestens 230.000 Reanimationen, die wir haben pro Jahr in Europa. Und wenn man jetzt die Studienergebnisse da zugrunde legt, dann ist es so, dass in der, also Patienten, die Adrenalin bekommen haben, sind 54.740 Patienten, werden dann ins Krankenhaus aufgenommen. Und wenn die Patienten keinen Adrenalin bekommen hätten, dann wären es nur 18.400 gewesen. Das heißt, das sind 36.000 und ein paar kurze mehr Patienten, die es quasi ins Krankenhaus schaffen durch Adrenalin. Wenn man sich jetzt allerdings wieder anguckt, wie viele Leute es auch aus dem Krankenhaus rausgeschafft haben, dann ist diese Differenz 1.740. Ja? Also 36.000 Leute haben es durch Adrenalin ins Krankenhaus geschafft und 1.740 Leute haben es dann auch wieder im Adrenalinarm aus dem Krankenhaus rausgeschafft. Das heißt, da bleiben erstaunlich viele Leute im Krankenhaus drin. Ne? Mit anderen Worten, auf Intensivstationen verstorben. Kann man jetzt auch wieder diskutieren, ob das eine gute Sache ist oder nicht. Natürlich gibt das den Angehörigen die Möglichkeit, sich zu verabschieden von dem Patienten. Aber andererseits bedeutet das natürlich auch einfach ein großes Volumen an Patienten, was auf Intensivstationen kommt, was
keine Chance hat,
aber trotzdem die ganzen Ressourcen, personell wie materiell,
binden. Ja, oder?
Die Bundeswehr würde es in Übungshaltung nennen.
Ja, aber man muss schon sagen, dass bei der zurzeitigen Intensivsituation, zumindest hier bei uns in der Gegend, ist jedes Bett ist wertvoll.
Ja.
Und gut, der Zyniker würde jetzt sagen, dass dann mit diesen Patienten ja trotzdem noch Geld verdient wird, aber so weit wollen wir mal nicht gehen.
Genau. Das heißt, wie gesagt, wir haben quasi 1.700 Patienten, die es dank Adrenalin aus dem Krankenhaus wieder rausschaffen. Allerdings davon prozentual gesehen deutlich mehr Leute mit einem schlechten neurologischen Outcome im Vergleich zum Placebo. Ja. Und ja, das sind die Fakten. Und darauf, denke ich, kann sich jetzt jeder seine eigene Meinung bilden, je nachdem, wie die Wertvorstellungen sind.
Also ist Adrenalin gar nicht so toll, wie ich immer gedacht habe.
Ja, naja, ich glaube, Justus fasst es ganz gut zusammen. Jeder muss diese Daten für sich selbst interpretieren. Wobei ich mir jetzt gerade das Gesicht von meinem Rettungsteam vorstelle, wenn ich sage, wir benutzen jetzt kein Adrenalin. ich glaube, da würden mich doch einige große Augen anschauen.
Ja, aber es gibt auch Rettungsdienstbereiche, von denen habe ich gelesen und gehört, die haben Adrenalin aus ihren Algorithmen rausgenommen, zum Beispiel für schockbare Rhythmen. Ja, finde ich eigentlich ganz wichtig zu erwähnen, um einfach mal zu zeigen, dass, also das sind jetzt nicht nur theoretische Überlegungen, sondern man kann auf Grundlage dieser Studien auch Entscheidungen treffen und auch handeln.
Hoffen wir, dass die ein vernünftiges Reha-Register führen, dass man das zumindest retrospektiv mal auswerten kann, ob es da Unterschiede gibt. Also, dass die es nicht nur aus ihren Leitlinien rausstreichen, sondern auch vernünftig dokumentieren, was aus den Patienten wird.
Ja.
Um nicht die großen Augen meines Teams zu haben, möchte ich trotzdem einmal diesen Alternativvorschlag von mir euch unterbreiten. Ich möchte vorweg sagen, dass es keine Evidenz dazu gibt und die Guidelines erwähnen das auch nicht explizit, schließen das aber auch nicht explizit aus.
Evidenzstufe T.
Naja, das Ganze habe ich mir auch nicht selbst ausgedacht, sondern das kommt aus Amerika von den Kollegen von Rebel EM und EM Crit. Großartige FOMED-Quellen natürlich. Und der Vorschlag ist wie folgt. Wenn wir Adrenalin immer alle 3 bis 4 Minuten als Bolus geben, haben wir ja so eine ordentliche Berg- und Talfahrt, die dadurch entsteht.
Das heißt, in der Konzentration im Plasma, oder?
In der Konzentration, aber auch natürlich in der erhofften Vasokonstriktion, ob die dann wirklich da ist oder nicht, das kann man jetzt auch wieder vortrefflich diskutieren, aber das ist ja der Hintergrund, warum wir es machen. Und das heißt, wir haben maximale Vasokonstriktion und dann wieder einen Abfall über die 3 bis 4 Minuten, um dann wieder einen maximalen Anstieg zu haben. Und die Idee ist jetzt, das Ganze kontinuierlich zu machen. Und für die Präklinik wäre die Idee, wir nehmen 1 Milligramm Adrenalin und packen das in eine 500 Milliliter Ringer.
Also meine Zauberringer.
Genau, oder wie die Kollegen es nennen, den Dirty Epidrip. Und dann machen wir einen Druckbeutel drumrum und lassen das über diesen Druckbeutel reinlaufen.
Finde ich eine super Idee, nur das Problem, was ich da irgendwo sehe, ist, dass man ja 1 Milligramm alle 3 bis 5 Minuten in den Patienten bringen muss. Mhm. Und das heißt, hieße dann alle 3 bis 5 Minuten einen Infusionsbeutel im Patienten versenken, und wenn man dann 20 Minuten reanimiert, dann ist der Patient irgendwann ziemlich voll.
Ich glaube, das sieht Torben jetzt anders.
Was heißt, das sehe ich anders? Ich möchte erstmal in Frage stellen, ob wirklich 1 Milligramm alle 3 bis 5 Minuten
erforderlich ist.
Notwendig ist.
Ja.
Im Endeffekt versuchen wir es doch an den Sachen zu orientieren, die wir haben und wo wir auch Studien zu haben. Wir wissen, dass ein CO2, haben wir vorhin schon ausgiebig drüber gesprochen, über 20 prognostisch gut ist. Das heißt, wenn wir unter diesem Dirty Epidrip ein CO2 von mehr als 20 haben, wäre es ja vollkommen egal, ob wir vielleicht nur 500 Mikrogramm alle 3 bis 5 Minuten drinne haben. Gleichzeitig, wenn wir eine Arterie haben, könnte man es noch besser am diastolischen Druck machen. Hier wissen wir sehr genau, dass wir eine Diastole von 30 mm Hg brauchen, um die Rostrate zu optimieren. Die Kollegen von Rebel EM schlagen sogar vor, wenn ein Perfusor da ist, mit einer Dosierung von 0,5 Mikrogramm pro Kilogramm pro Minute zu starten. Für einen 70 bis 100 Kilo Patienten haben wir dann ungefähr 35 bis 50 Gamma die Minute. Also Gamma ist
ist Mikrogramm pro Minute.
Das ist aber bei uns auch Klinik-Jargon.
Genau.
Das heißt, wir haben über 4 Minuten auch nur so 200 bis 250 Mikrogramm. Das ist deren Vorschlag. Wie gesagt, keine ausreichende Evidenz.
Ich finde den Ansatz pathophysiologisch betrachtet aber ziemlich schlau, muss ich sagen.
Und auch aus den innerklinischen Reanimationen habe ich das Gefühl, das ist ein Gefühl, das ist keine Evidenz, dass das sehr gut klappt mit einer kontinuierlichen Adrenalin-Applikation. Nochmal so ein bisschen als Disclaimer, das ist nur ein Vorschlag. Das heißt jetzt nicht, dass jeder sofort anfangen soll, das nur noch über Dirty Epidrip zu geben, das Adrenalin. Und Justus Einwand ist absolut korrekt. Wir haben dadurch einen ordentlichen Volumenbolus, den wir geben müssen. Das muss man bei jedem Patienten wieder kritisch
evaluieren. Muss man ein bisschen abwägen. Es gibt ja auch Reanimationssituationen, in denen das vielleicht gar nicht schlecht ist, wenn man das pathophysiologisch betrachtet. Aber das führt jetzt zu weit, wenn man das jetzt ausdiskutiert. Gut, ich glaube, Medikamente, zusammenfassend kann man sagen, man kann ganz viel tun. Es bringt alles eher wenig, es gibt keinen Vorteil für das eine oder das andere. Was man sagen muss mit Adrenalin nochmal, um das nochmal zusammenzufassen, weil einfach das Medikament ist, das wir am häufigsten geben. Wir erhöhen die Hospitalisierungsrate der Patienten, also wir reichen häufiger einen ROSC und schaffen die Leute auch lebend ins Krankenhaus.
Deswegen die AHA-Empfehlungsgrad für Adrenalin zu ROSC 2A, für Adrenalin zu allem anderen 2B.
Genau, aber im Endeffekt kein besseres neurologisches Outcome und damit natürlich insgesamt das Ganze zu hinterfragen. Deshalb auch Torben mit seinem Dirty Epidrip. Vielen Dank dafür. Spannendes Konzept.
Ich glaube, ich persönlich würde den Adrenalin-Perfusor bevorzugen, einfach weil man dadurch nur Adrenalin gibt und Volumentherapie sehe ich separat davon. Mhm. Und ein Perfusor ist eine super Sache, den stellt man irgendwo hin, stellt eine Laufrate rein, kann sehr genau dosieren. Ich habe das zum Beispiel ein paar Mal erlebt, dass wir einen Dirty Epidrip gemacht haben, während Reanimation oder auch nach Reanimation. Mhm. Und dass dann irgendjemand ankam, der es nicht mitbekommen hat, dass da Adrenalin ist in der Infusion, hat die volle Pulle aufgedreht und ich habe es irgendwie aus dem Augenwinkel gesehen und meinte so, nein!
Ja, oder andersrum, die Variante kenne ich auch und Torben kennt sie, glaube ich, auch. Ja. Beim AV-Block 3 jetzt zugedreht bei Übergabe und ups, genau. So, jetzt irgendwie wieder Superbradikat. Also.
Ja, genau. Also ich glaube, da ist Perfusor grundsätzlich, also meine persönliche Meinung, ist Perfusor grundsätzlich die bessere Variante und kann man zum Beispiel auch super an den IO-Zugang anschließen. Das läuft wunderbar.
Ja, ein super guter Einwand. Der Dirty EpiDrip ist sicherlich etwas, was dirty ist, wie der Name schon sagt, und was auch viele diskutierbare Nachteile hat. Der Vorteil ist, es ist in jeder Wohnung mit jedem Notfallrucksack sofort verfügbar, im Gegensatz zum Perfusor.
Und vor allem, wie viele, also Rettungsdienst hat man ja eigentlich im Perfusor dabei, aber wie viele Rettungsdienstmitarbeiter haben schon mal einen Perfusor aufgezogen? Jetzt mal ganz ehrlich, oder bedient?
Kommt zu mir in den Saal, ihr werdet zwingend darin ausgebildet zu werden, die Perfusoren zu bedienen, weil auch das mit Beutel, Masken, Ventilation eins meiner Hauptanliegen ist.
Gut, ich glaube, wir haben genug über Medikamente geredet, oder habt ihr noch ein...
Das Thema ist erschöpfend beackert. Gut.
Als letztes möchte ich oder möchten wir noch kurz auf die Technik eingehen, auf die Roboter, die mittlerweile Einzug gehalten haben.
Die Roboter.
Ja, naja. ich denke jetzt an Futurama, so eine Bänder. nein, aber ihr wisst, wovon wir reden. Wir reden über mechanische CPA-Systeme, ob von Corpuls oder von Laerdal, ist vollkommen egal.
Genau, es gibt keinen Evidenzvorteil für eins der Geräte, das muss man, glaube ich, vorwegschieben erstmal, weil es ja immer so ein Glaubenskrieg ist, welches Gerät nehmen wir jetzt eigentlich?
Spannungskurve schon wieder am Boden, Johannes.
Entschuldigung. Ich wollte nur sagen, es gibt keinen Unterschied, ob du das Corpuls-CPR-Teil oder den Lukas nimmst.
Ach so, ja. Aber
ja, jetzt hat Torben quasi die Spannungskurve rausgenommen. Jetzt wissen alle, was eigentlich kommt. Ja, okay.
Bleibt dran, es wird noch spannend. ja, ich glaube, es ist mittlerweile relativ flächendeckend verfügbar in allen Rettungsdienstbereichen. Das kann man so postulieren. Aber wenn man sich das mal anschaut, wie viele Transporte gibt es denn eigentlich unter Reanimation und wie ist denn da überhaupt die Indikationslage und vor allen Dingen das Outcome? Ich glaube, die Indikationslage ist tendenziell eher dünn. Torben, was fällt dir da so ein?
Ich glaube, was man erstmal sagen sollte, es gibt keine Studie, die nachweist, dass diese mechanischen Systeme einem Menschen, der drückt, in irgendeiner Weise überlegen ist. Ja, es ist eher so, dass es Hinweise in den Studien gibt, dass sie zu mehr Verletzungen führen, die mechanischen Systeme, ja. Ohne einen Vorteil bei ROSC, neurologischem Outcome, zu zeigen.
Gut, dann ist jetzt eigentlich die einzige Indikation, die mir dann einfällt, also das wirklich zu benutzen wäre, zum Beispiel bei einem Transport unter Reanimation, um das Personal nicht zu gefährden.
Ja, das finde ich ist ein sehr guter Punkt.
Und zumal man während des Transporters, kann mir keiner erzählen, dass er irgendwo hinten im RTW, wenn es wackelt und wenn man um die Kurve fährt, dass man da wirklich hochqualitative Thoraxkompression abliefern kann.
Also das ist ganz spannend. Ich habe mal einen Transport unter Reanimation gemacht mit Feedbacksystem und ich hatte, der Transport hat 15 Minuten gedauert und ich hatte einen Feuerwehrmann und es waren 38 Grad gefühlt hinten im RTW und der hat durchgehend, bis auf zwei Kompressionen, war es durchgehend grün im Feedbacksystem.
Gut,
aber das war auch eine Maschine. Der Mann.
Ja, das hört sich so an.
Ja, aber ich glaube, was Justus sagt, ist absolut
genau,
richtig.
Ich denke auch, Justus hat völlig recht.
Erstmal geht es um die Sicherheit des Teams und unter Transport und dann natürlich auch um die Qualität der Kompression. Das Zweite, was mir noch einfällt, ist, ich mache eine Lyse und habe jetzt, je nach Literatur, in die man reinguckt, eine Reanimationsdauer, die ich mindestens über 45, andere Quellen sagen sogar über 90 Minuten fortführen muss, damit diese Lyse effektiv wirken kann. Und dass man genug Personal hat, um über 90 Minuten qualitativ hochwertige Thoraxkompression zu machen, ich glaube, das ist schwierig. Ich glaube, für so ein Setting ist das System auch noch sehr gut.
Ja, da bin ich ganz bei dir. Das muss ich auch sagen. Und Justus hat es vorhin schon mal, als wir uns vorher besprochen haben, eingeworfen, Settings mit wenig Personal. Sprich, wahrscheinlich räumliche Enge, ne? Also dass wir ist man ja zu viert oder zu fünft, aber dass man nicht alle Menschen an Manpower an den Patienten bringen kann? Oder was meinst du damit?
Ja, grundsätzlich, also wenn wir jetzt einen kleinen, also ne, Reanimation, das ist ja Naturgesetz, finden grundsätzlich in den kleinsten Räumlichkeiten statt und der Flur daneben hat auch nur 2 Quadratmeter.
Ja.
Das heißt, wenn jemand dann neben dem Thorax kniet, beziehungsweise 2 Leute, weil die müssen sich ja abwechseln irgendwo, neben dem Thorax sind, dann hat man einfach weniger Zugang zum Patienten. Wenn ich mir jetzt letztens hatte ich eine Reanimation, das war eben ein kleiner Raum und du konntest den Patienten quasi nur von der linken Seite, kamst du an den Rand und du konntest den auch nicht wirklich reinziehen, weil auf den nächsten 50, also es ging halt vom Flur direkt ins Treppenhaus und das war auch mini. Das heißt, man konnte den Patienten nirgendwo wirklich hinziehen, wo man mehr Platz gehabt hätte. Und das ist natürlich ideale Situation, um einen Thorax-Kompressionsdevice drum zu schnallen, um dann erstens dafür zu sorgen, dass man eben wieder irgendwie einen besseren Zugang zum Patienten hat. Mhm. Und zweitens, dass man den Patienten möglichst schnell da rausbekommt.
Ja, es gibt 2 goldene Regeln im Rettungsdienst. Umso enger der Raum, umso kranker der Patient und umso höher das Stockwerk, desto kranker der Patient. Ja.
Genau, und so wärmer der Sommer.
Ja, genau. Ja, also ich glaube, das sind die 3 wichtigsten Indikationen für die, oder 3 oder 4 wichtigsten Indikationen für diese Systeme. Eine prolongierte CPA, RTW-Transporte und Settings, in denen wir entweder wenig Personal haben, weil wir über längere Zeit nur zu zweit sind, oder in denen wir nur wenig Personal an den Patienten kriegen können.
Genau. Und im Endeffekt nochmal zusammenfassend zu sagen, trotzdem, die Thorax-Kompressionssysteme bringen keinen Outcome-Vorteil.
Ja.
In keiner Studie.
Genau.
Genau. Um zurückzukommen auf den Anfang vielleicht, die beiden oder die wichtigsten Grundsäulen der Reanimation sind Thorax-Kompressionen, hochqualitative und früher, und Defibrillation. Also früher Defibrillation und hochqualitativ, aber da haben wir ja nicht wirklich Einfluss drauf. Ja, genau. Über alle anderen Dinge kann man wunderbar diskutieren, aber wenn man wunderbar über Dinge diskutieren kann, dann ist das eigentlich eher ein schlechtes Zeichen. Das heißt nämlich, dass die Evidenz nicht eindeutig ist.
Ja. Aber wir wollen doch diskutieren. Das ist doch genau unser Anspruch. Und ich glaube, Justus, deshalb hast du für uns auch was noch mitgebracht, was jetzt ein kleines Gimmick ist für alle Hörer, die bis hierhin durchgehalten haben.
Genau, ich habe was mitgebracht. Also wir merken, Reanimation ist ein Thema, da müssen wir drüber reden. Und wir werden da auch drüber reden. Und zwar am 21. November in Berlin. Da haben wir einen Kongress geplant, einen eintägigen Kongress zu Reanimation. Und zwar ähnlich, wie der Podcast-Titel jetzt auch ist, zu all dem, was die Leitlinien uns sagen und was sie uns auch nicht sagen. Denn die neuen Reanimationsleitlinien werden ja 2020 vorgestellt. Und das ist genau 1 Monat vor unserer Veranstaltung. Das heißt, wir haben übrigens auch als wissenschaftliche Leitung für die Veranstaltung Carsten Lott vom ERC. Mhm. Der macht die wissenschaftliche Kursleitung, wird auch noch ein bisschen was erzählen über die aktuellen Leitlinien. Das werden wir uns am Anfang angucken. Und dann haben wir ganz viele interessante Themen gesammelt, internationale Gedanken, die wir vorstellen werden. Und wir haben uns nicht nur über das Was Gedanken gemacht, also nicht nur was wir vorstellen, sondern auch wie. Denn ich finde, dass Kongresse deutlich interaktiver sein könnten. Und mir persönlich bringt das immer viel mehr. Das heißt, alle Teilnehmer können QCPR-Race mitmachen.
Was ist das?
Also man hat quasi Puppen, an denen drückt man. Wie gesagt, wir wissen, Thorax-Kompressionen sind unglaublich wichtig, sind eine der wichtigen Säulen der Reanimation. Das heißt, hochqualitative Thorax-Kompressionen kann man dann mit so einem Feedback-System direkt sehen, wie gut man drückt. Das können alle Teilnehmer machen. Das wird dann auch zum Schluss statistisch ausgewertet werden. Und grundsätzlich ist es während des Kongresses so, dass wir haben grundsätzlich Vorträge, aber die Vorträge sind alle interaktiv. Das heißt, es werden Fragen ans Publikum gestellt, offene Fragen werden live besprochen. Es wird Diskussionsrunden geben auf der Bühne. Es wird kurze Workshops geben zu invasiven Techniken, die irgendwo mit Reanimation zu tun haben. Es wird natürlich richtig was Gutes zu essen geben.
Darauf freue ich mich besonders. Und es wird viele coole Gespräche geben, ne? Nicht nur mit den, also auch zwischen den Sessions, mit Justus, mit Torben und mit mir natürlich. Ich zeige euch Beutelmaskenventilation, wie man Perfusor anmacht.
Das ist gut. Na, das ist uns auch ein super wichtiger Punkt gewesen. Deshalb halten wir den Kongress so ein bisschen familiär und begrenzen die Tickets, dass wir eben, wie gesagt, eine familiäre Atmosphäre haben, in der man sich gut austauschen kann untereinander, auch mit den Referenten und Referentinnen. Ich bin muss ich ehrlich sagen, ich bin ziemlich stolz, dass wir so einen geilen Pool an Vortragenden haben. Also alles dabei, Ärzte, Pflege, Rettungsdienst, Kardiotechnik. Wir haben auch einen Manager eingeladen, der kommt extra aus London zu uns. Der hat gar nichts mit Medizin zu tun, wird über ein Thema sprechen, ganz zum Schluss, was mir persönlich sehr am Herzen liegt. Ich werde noch nicht verraten, was es ist, aber könnte ich auf was gefasst machen. Das ist mir noch wichtig zu sagen, dass der Kongress von Das Forum organisiert wird in Kooperation mit Retten.org. Retten.org ist ein gemeinnütziger Verein in Hamburg und hat auch super interessante Leute, die sich über das normale Maß hinaus engagieren. Das wird eine richtig gute Sache.
Also ein Tag Reanimation.
Genau.
Pur.
Ein Tag Reanimation pur. Und wie gesagt, jetzt während der Organisationsphase und als wir uns Gedanken gemacht haben über den Kongress, wie wir den strukturieren wollen, war so die übergeordnete Frage, wie stellen wir uns den Kongress der Zukunft vor? Und ich hoffe, wir finden da eine gute Antwort drauf.
Ja, ich bin sehr gespannt und wir, Johannes und ich freuen uns schon sehr, dabei sein zu können. Aber ihr könnt, also ihr als Zuhörer könnt auch dabei sein. Justus, wie funktioniert das?
Und zwar werden wir mit der Podcast-Veröffentlichung auch die Early-Bird-Ticket-Phase starten. Wie gesagt, wir haben limitierte Ticketanzahl und gerade deshalb ist uns wichtig, dass wir möglichst interdisziplinär Leute gewinnen, aber vor allem Leute gewinnen, die sehr interessiert sind an Reanimation. Und für mich, wenn ihr bis jetzt zugehört habt, den Podcast, wir sind ja schon jetzt deutlich über eine Stunde, dann ist das für mich ein Zeichen, dass ihr euch für Reanimation interessiert und auch gerne mitreden wollt, beziehungsweise euch informieren wollt über die Leitlinien hinaus. Und aus dem Grund starten wir jetzt eben den Ticketverkauf und wir machen noch keine Werbung. Das heißt, es weiß quasi keiner was davon. Der Link zu unserer Homepage wird unter dem Podcast stehen und da könnt ihr schon mal deutlich reduziert Karten kaufen.
Genau, wir packen euch den Link ganz unten in die Shownotes. Schaut da hin, klickt da drauf, kommt alle nach Berlin am 21.11.2020. Wir freuen uns mega auf euch und wir hoffen, ihr habt dann beim Kongress genauso viel Spaß, wie wir heute beim Aufnehmen des Podcasts hatten. Justus, vielen, vielen Dank, dass du wieder bei uns warst. Es ist uns immer eine Freude.
Torben, es war wirklich großartig. Es hat riesig Spaß gemacht, ein bisschen über abseits der Leitlinien zu diskutieren und zu fachsimpeln.
Genau. Wir entschuldigen uns jetzt schon mal bei allen unseren Notfallsanitätern für das, was ihr jetzt ertragen müsst, weil wir heute das nochmal auf Evidenz oder weniger Evidenz, ihr erinnert euch an das Schwimmbecken, auf solche Füße gestellt haben. Wir freuen uns mega. Und ja, Justus, möchtest du noch was sagen?
Nee, ich bin wunschlos glücklich. Ich glaube, ich
bin alles losgeworden. Endlich konnten wir mal einen glücklich machen.
Gut, dann möchte ich schließen mit den Worten Pin-Up Dogs, don't panic.
Und immer zuerst den eigenen Puls fühlen. Vielleicht auch mit Echo.
Nice! Sehr gut.